Ora et labora, übersetzt bete und arbeite. In dieser dreiteiligen Predigtreihe geht es heute Morgen um die erste Aufforderung, bete. Eine Predigt über Gebet, wie kann das sein? Gebet ist doch eine ganz persönliche Zwiesprache, ein Gespräch, ein vielleicht sehr persönliches Gespräch mit Gott. Wer sollte da von außen hineinreden? Zwei herausragende Bibelstellen tun das. Jesus als allererster, wir haben es schon gehört, aus Matthäus 6, Vers 9, da sagt Jesus, so sollt ihr beten. Und dann folgt sein Formular, Vater unser im Himmel, und ihr wisst jetzt auch, wie es weitergeht. Und als zweites im ersten Brief an die Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 17, hört niemals auf zu beten. Zwei sehr steile Thesen, finde ich, die uns ins Gebet hineinreden in unser persönliches Gespräch mit Gott. Und diese beiden Thesen sollten uns heute Morgen leiten in der Predigt. Wenn man in den Zusammenhang hineinschaut, in dem Jesus dieses Gebet, dieses Formular, das Vaterunser einführt, dann fällt auf, dass er nicht nur Wort für Wort vorgibt, sondern dass er es auch wagt, andere Gebete zu kritisieren und zu sagen, die sind zu lang, die sind zu kompliziert, mach's doch einfach. Und dann folgen diese Worte. Einfach und schlicht soll es zugehen, wenn du mit Gott redest. Vollstes Vertrauen soll dein Reden mit Gott prägen. Nicht eine Berechnung nach dem Motto, wenn ich möglichst viele Worte mache, die Gott beeindrucken, dann wird er. Oder wenn, was vielleicht unter uns eher verbreitet ist, wenn möglichst viele zur gleichen Zeit beten, dann wird doch Gott wohl. Nein, beim Beten geht es darum, dass du dich an Gott wendest. Und daran glaubst, dass er es gut mit dir meint, ganz gleich, wie viele Worte du machst oder wie viele für dich beten. Denn der Vater im Himmel weiß um alles, was ihr braucht, sagt Jesus ein paar Verse weiter. Und deshalb geht es beim Beten nicht um eine Wirkung, die du damit erzielst, sondern Beten ist kein Mittel zum Zweck. Beten ist Selbstzweck. Mein erster Gedanke, Beten ist Selbstzweck, denn Beten ist Gespräch mit dem dreieinigen Gott. Deshalb beginnt Jesus auch dieses Gebet mit diesem vertrauensvollen Anfang, unser Vater, unser Vater. Gott mit mein Vater anzureden, war auch für die Juden zur Zeit Jesu nicht ganz ungewöhnlich. Es war eine Form, Gott im Gebet anzurufen. Auch wenn sich das noch nicht so allgemein durchgesetzt hatte, verbreitet war natürlich das viel üblichere Adonai, mit dem auch der Gottesname wiedergegeben wird und was so viel heißt wie mein Herr. Insofern macht Jesus mit diesem Vater unser schon auch eine Richtung deutlich. Aber es ist ein Missverständnis, als hätte Jesus erst uns den Gott als Vater nahegebracht. Oder als wollte er uns die Anrede Papa für Gott, die sehr, sehr, ja, vielleicht an das Lallen von Kindern im ersten Reden erinnert, als wollte er uns das als Gebetsform nahebringen. Vielmehr ist der Gebetsruf Abba aus dem Mund Jesu nichts anderes als sein Gebetsanruf an den Vater im Himmel in seiner Muttersprache. Und weil das Beten etwas sehr Persönliches ist, gelingt uns das heute auch meist nicht in einer Fremdsprache, sondern wer betet, verfällt immer wieder in seine Muttersprache. Diese Erfahrung mache ich, wenn ich mit Leuten zu tun habe, die aus anderen Ländern kommen, also ob es jetzt Flüchtlinge sind oder auch Zugereiste. Beim Gebet betet jeder in seiner Muttersprache. Jesus spricht in seiner Muttersprache Gott als Vater an und natürlich macht er damit, auch wenn er vielleicht nicht dieses ganz vertraute Papa in den Vordergrund stellt, aber doch rückt er damit die persönliche, vertraute Beziehung zu diesem allmächtigen Gott in den Mittelpunkt. Wir sollen uns Gott zuwenden wie einem liebenden Vater. Hier treten wir nicht vor einen Herrscher, nicht vor den, der auf dem Thron sitzt. Viele Lieder, die wir singen, handeln von Gott auf dem Thron. Wir kommen vor dem Thron. Jesus sagt, wir kommen zum Vater. Ganz nah dürfen wir ihm sein, ganz vertraut. Diesem Gott kannst du vertrauen. Und gleichzeitig heißt das ja, du darfst dort alles loswerden. Da hat alles Platz. Du darfst offen deine Wünsche, deine Bedürfnisse äußern. Wie passt das zusammen, dass Jesus dann so ein Formular vorgibt? Jedes Wort vorbetet. Für mich klingt das sinngemäß so, komm auf den Punkt, rede Klartext. Denke zuerst an Gott und nicht an dich selbst, dann kann nicht viel schiefgehen. Wir sind das ja in unserer freikirchlichen Tradition eher gewohnt, dass wir frei beten. Also ich finde doch selber meine Worte fürs Gebet und lasse mich nicht bevormunden. Nur das erscheint uns auch authentisch zu sein. Authentisch beten mit meinen eigenen Worten. Im Gegensatz zu abgelesenen oder auswendig gelernten. Und für diese Ansicht hätten wir auch Martin Luther auf unserer Seite, der es in einer Sonntagspredigt einmal so ausdrückt: Das Gebet muss frei aus dem Herzen gehen, ohne alle gemachte und vorgeschriebenen Worte, und muss selbst Worte machen, danach das Herz brennt. Da jubelt doch unser freikirchliches Herz, oder? Selbst Luther hat das schon entdeckt. Ein paar Jahre später, Luther hat etwas mehr Erfahrung im Predigtdienst und im Gemeindedienst, merkt er deutlich, wie wankelmütig auch unser menschliches Herz sein kann und wie schnell wir uns ablenken können und das Gebet vielleicht doch auch Stütze braucht, Hilfestellung. Wegen der menschlichen Schwäche, sich ablenken zu lassen, hielt er es für wichtig, dass Beten sich auch an Texte bindet, sich Hilfestellung sucht. Und nichts anderes ist das Vaterunser für uns, eine Hilfestellung. Am Beginn dieses Gebets steht Gott unmissverständlich an erster Stelle. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wir kommen gar nicht vor. Ich bin gar nicht gefragt am Anfang, sondern Gott. Beim Beten geht es zuerst um Gottes Reich und viel weniger um meine Wünsche. Das bedeutet aber nicht, dass du mit deinen Bedürfnissen ganz außen vor bist. Denn die Bibel hat ja eben nicht nur das Vaterunser als Hilfestellung, sondern auch noch die Psalmen. Darin werden die Beter oft sehr persönlich, bringen ihre Klage sehr direkt vor Gott und fordern von Gott ohne große Umschweife, dass er es doch endlich ändert, dass er eingreift, ihre Situation wendet. Wenn du verzweifelt bist und es dir schlecht geht, bedeutet das eben nicht, dass du dann vielleicht nicht mehr beten kannst, weil du diese Worte, die sich nur auf Gott beziehen oder Lob und Dank, nicht über die Lippen bringst, weil du vielleicht verunsichert bist oder ärgerlich, vielleicht sogar wütend oder dir einfach nur zum Heulen zumute ist, dann findest du vielleicht in den Psalmen Zuflucht, eine Hilfestellung. Und wenn auch das nicht hilft, wenn du sagst, ich bringe gar keine Worte über die Lippen, dann gibt es eine gute Nachricht. Paulus sagt, selbst wenn wir keine Worte haben, Römer 8, Vers 26, können wir noch beten. Selbst wenn du keine Worte hast, kannst du beten. Römer 8, Vers 26, dabei hilft uns der Geist in all unseren Schwächen und Nöten. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Deshalb tritt Gottes Geist für uns ein. Er bittet für uns mit Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Gott möchte, dass du immer mit ihm im Gespräch bist, und zur Not sorgt er also selbst dafür, dass dieses Zwiegespräch weitergeht. Gottes Geist bittet für uns mit Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Denn Gott möchte, dass wir immer mit ihm im Gespräch sind. Paulus drückt das ja dann so aus, hört niemals auf zu beten. Der zweite Gedanke, beten zu jeder Zeit. Na, selbst als Pastor mache ich mir da so meine Gedanken. Also obwohl ich ja derjenige bin, der von Berufswegen betet, denke ich mir, wie soll ich das denn machen? Es gibt ja auch noch so viele andere Aufgaben und andere Gespräche, die ich zu führen habe. Wenn ich immer nur in Gebetshaltung verharren würde, ich weiß nicht, ob das in eurem Sinne wäre. Und du, der du im Beruf stehst oder zu Hause viele Aufgaben vor dir hast, denkst vielleicht, ich habe gar keine Zeit zu beten. Der Tag, der beginnt schon so stressig, der ist so durchgetaktet. Ich habe so viele Anforderungen, da kann ich mich nicht noch mit der Pflicht belasten, ständig zu beten. So viel Zeit wie möglich vielleicht zum Gebet abzuzweigen. Wenn es ja schon nicht immer und ständig geht, dann muss ich also vielleicht viel Zeit reservieren. Eine halbe Stunde, eine Stunde, das könnte ja die Konsequenz sein. Das klingt irgendwie nach Stress. Und dann im zweiten Schritt klingt es nach schlechtem Gewissen, wenn ich das nämlich nicht schaffe. Zu der Aufforderung, hört niemals auf zu beten, bekam ich während unserer Tagung auf Langeoog, die wir im Herbst als Gemeindeleitung besucht haben, eine hilfreiche Anregung. Und ich möchte sie euch nicht vorenthalten. Und sie nennt sich das Gebet des Herzens. Eine Form des Betens, die sich einüben lässt, sodass sie mit der Zeit in Fleisch und Blut übergeht. Du also wirklich jederzeit beten kannst. Das ist jetzt kein langes und kompliziertes Gebet, viel kürzer sogar noch als das Vaterunser. Also kein auswendig Lernen notwendig, sondern es sind nur wenig Worte. Und ich habe die Erfahrung gemacht, gerade weil sie so kurz sind und weil sie sich mit der Atmung verbinden lassen, gelingt es, dass da meine eigenen Worte und Gedanken ihren Platz finden. Wenn du das jetzt hörst und denkst, oh, ein Gebet, das sich mit der Atmung verbinden lässt, das klingt so ein bisschen esoterisch. Ist das vielleicht eine fernöstliche Praxis, wo man da so seine Energie oder göttliche Energie durch seinen Körper strömen lässt? Aber es geht um was ganz anderes. Zunächst einmal lenkt solch ein Gebet, lenken diese Worte in seinem Aufbau meine Aufmerksamkeit. Und so bleibt es nicht dem Zufall überlassen, was ich zu Gott bete in meinem Alltag, währenddem ich vielleicht auch ganz andere Dinge tue. Und es bleibt auch nicht meiner Stimmungslage überlassen, sondern diese Worte lenken meine Aufmerksamkeit und sie lenken mich immer wieder hin auf Jesus Christus, auf Gott. Im Prinzip sind es ganz einfache vier Zeilen. Als erstes Jesus Christus. Gar nicht viel mehr. Dann der Titel Sohn Gottes. Erbarme dich meiner. Und wer mag, kann es noch mit einer vierten Zeile ergänzen. Und deiner Welt. Meine Erfahrung ist, in diesen vier Zeilen ist alles drin. In diesen vier Atemzügen ist alles drin, was ich Gott sagen kann und was ich auch loswerden will. Beim Einatmen denke, spreche und bete ich Jesus Christus. Und ich weiß, Jesus Christus, das ist mein Erlöser, der meine Schuld vergibt. Jesus ist auch mein Freund, dem ich so wichtig bin, dass er für mich sein Leben gibt. Jesus ist auch mein Lehrer, von dem ich lernen will. All das klingt für mich an, wenn ich diesen Namen unseres Herrn gebrauche und ihn ausspreche. Oder vielleicht nur in meinem Herzen bete. Und beim Ausatmen denke, spreche, bete ich Sohn Gottes. Darin wird deutlich, Jesus thront über allem. Er sitzt zur Rechten Gottes im Himmel, ihm gehört die Ehre. Alles, was mir hier zu schaffen macht, das hat er längst überwunden. Er hat viel mehr Macht als alle Machthaber dieser Welt. Für ihn reicht ja tatsächlich, so wie es in der Offenbarung auch heißt, ein Atemzug, um alles zu überwinden. Und deshalb ist es nicht vergeblich zu beten, sondern ich habe allen Grund zu hoffen. In meinem ausführlichen Gebet in der stillen Zeit am frühen Morgen, da habe ich auch Gelegenheit, das alles auszusprechen, diese Gedanken vor Gott auszubreiten, ihn dafür zu loben, ihn dafür anzubeten. Aber im Verlauf meines Alltags, da reicht allein der Titel schon aus, Sohn Gottes, um das in mir in Erinnerung zu bringen, zum Klingen zu bringen, diese Fülle, mich daran zu erinnern und ihm die Ehre zu geben durch diesen Titel, Sohn Gottes. Es geht dann nicht so sehr um die vielen Einzelheiten, wie ich ihm die Ehre gebe und was es bedeutet, dass er als Sohn Gottes wiederkommt. Das kann ich alles in einer stillen Minute betrachten. Aber in dem Moment, in den Momenten meines Tagesverlaufs, da geht es darum, dass ich mir bewusst mache, Gottes Zukunft wird tatsächlich anbrechen. Und diese Tatsache steht als Überschrift über meinem Alltag, über dem, was ich jetzt gerade tue. Damit lassen sich Situationen leichter aushalten, die mir hier und jetzt Schwierigkeiten bereiten. Oder ich tue Dinge im größeren Vertrauen, wo ich anderen Trost spenden möchte und tue es im Vertrauen, dass der Sohn Gottes das begleitet. Die dritte Zeile, erbarme dich meiner, beim Einatmen denke ich, erbarme dich meiner. Da komme ich also nun vor. Mit all meinen Unzulänglichkeiten, meiner Schuld vielleicht auch, mit meinen Wünschen, Bedürfnissen. Ich mache mir bewusst, dass ich auch auf Hilfe angewiesen bin. Dass ich die Sachen jetzt nicht selber bewältige. Diese wenigen Worte bieten mir die Chance, wahrscheinlich, weil sie so kurz und einfach sind, sie lassen mir viel Raum für meine persönlichen Anliegen, die ich vielleicht gar nicht in Worte fassen kann. Und dann klingen meine persönlichen Bitten in meinem Herzen an. Und als letzte Zeile und deiner Welt wende ich mich im Ausatmen wieder den anderen zu. Und dieses Erbarme dich meiner und deiner Welt, diese offene Formulierung, die schließt alle ein. Ob das nun Menschen außerhalb oder innerhalb der Gemeinde sind. Bei mir tauchen dann Namen, Gesichter, Anliegen vor meinem inneren Auge auf, die ich vor Gott bringe. Während ich einfach diese kurzen Worte wiederhole, werden diese Personen, werden ihre Anliegen in mein Gebet eingebettet. Und dann fließen da auch manchmal Menschen mit ins Gebet ein, die ich mir vielleicht niemals auf einen Gebetszettel notieren würde für meine stille Zeit. Aber der Heilige Geist macht sie mir dann plötzlich wichtig, während ich so bete. Vielleicht auch und gerade Menschen, die mir unbequem sind. So bekommen sie einen Platz im Gespräch zwischen Gott und mir. Und mit dem nächsten Atemzug beginnt alles wieder von vorne oder besser gesagt, es setzt sich fort. Hört niemals auf zu beten. Und wenn ich da rauskomme, also das ist ja, könnt ihr euch wahrscheinlich denken, dass das nicht wirklich automatisch weitergeht wie so eine Lokomotive bei einer Eisenbahn, sondern natürlich kommt man irgendwann raus, aber ich komme genauso schnell auch wieder rein, weil ich habe ja einen Rhythmus, mein Einatmen und Ausatmen, diese kurzen Worte, die mich wieder ausrichten auf Jesus Christus, den Sohn Gottes, der sich meiner erbarmt hat und auch dieser ganzen Welt. Und ich bin froh, diese Art des Betens eingeübt zu haben, kein schlechtes Gewissen haben zu müssen, nicht die Sorge haben zu müssen, habe ich heute denn Zeit zu beten oder nicht? Kein schlechtes Gewissen über verstrichene Zeit, sondern immer die Möglichkeit zu haben, in Zwiesprache mit Gott zu treten. Anstatt nur ein Stoßgebet loszuwerden, wo nur meine Bitte vorkommt, immer auch wirklich Gott anzureden. Mir vor Augen zu halten, dass ich es mit dem Sohn Gottes zu tun habe. Das ist was anderes, als nur zu sagen, boah, jetzt müsste das und das, müsstest du mal schnell eingreifen. Es ist wirklich immer auch ein vollständiges Gebet. Zugegeben, so kurz und knapp, wie das klingt, um sich damit zu vertraut zu machen, geht das nicht auf die Schnelle. Damit es eine Gewohnheit wird, damit das in dir tatsächlich sich sozusagen automatisch abspielt, damit das Herz, das automatisch betet, sich in Erinnerung bringt, braucht es die Zeit, um das einzuüben. Und zugegeben hatte ich da einen Vorlauf. Ich hatte das große Vorrecht, dann eine Woche noch auf Langeoog das einüben zu dürfen, während langer Spaziergänge in den Dünen auf dieser Insel. Ich bin dankbar für dieses Vorrecht, mehrere Tage hintereinander diese Worte über einen längeren Zeitraum zusammen mit meinem Atemrhythmus, einfach zu beten, einzuüben. Am Anfang war das natürlich irgendwie fremd. Vielleicht denkst du auch, das ist irgendwie falsch. Das ist nicht jedermanns Ding. Manchmal kommt aber auch der Appetit erst mit dem Essen, wie man so schön sagt. Und deshalb mache ich dir Mut, probier das ruhig mal aus. Versuch das mal. Gib Gott dadurch Raum in deinem Alltag. Nicht als meditative Übung, um jetzt deine Mentalität, deine Stimmung ins Gleichgewicht zu bringen, sondern um dich auf Gott auszurichten. Und ich habe dabei eine ganz neue oder vielleicht wieder alte Erfahrung gemacht. Dieses Gefühl der Unmittelbarkeit zu Gott habe ich neu erlebt. Etwas, was ich aus meiner Jugendzeit kannte, also kurz nachdem ich mich bekehrt habe, wo ich immer das Gefühl hatte, wenn ich unterwegs bin, ich bin mit Gott auf Du und Du. Es gibt so eine Unmittelbarkeit zu Gott. Und dieses Gebet hat mir das zurückgeschenkt, dass ich die ja habe. Denn ich habe Jesus Christus als Erlöser und Freund an meiner Seite, als erhöhten Sohn Gottes. Was sind deine Erfahrungen mit Gebet? Wie gestaltest du die Zwiesprache mit Gott? Was hilft dir, dich auf Gott auszurichten? Wie gelingt es dir, Gebet nicht als Pflicht, sondern als Chance in deinen Alltag einzubinden? Ich möchte dir das ans Herz legen. Stell dein Gebetsleben, deine Gebetshaltung nochmal auf den Prüfstand. So wie Jesus das auch macht. Er gibt uns ja Prüfsteine an die Hand. So können wir unsere Gebete, unsere Art zu beten, immer wieder auf den Prüfstand stellen oder sie mit einer Hilfestellung abgleichen. Nimm die Hilfestellung in Anspruch. Der erste Prüfstein Jesu heißt: Geheiligt werde dein Name und dein Reich komme. Und so kann ich mich immer beim Beten, kannst du dich beim Beten immer auch überprüfen. Geht es mir beim Beten um Gott oder um mich? Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Also übersetzt, auch in meinem Leben soll Gottes Wille genauso viel gelten wie in seiner unmittelbaren Umgebung. Kannst du das so beten? Jesus hat so im Garten Gethsemane vor seiner Verhaftung, vor seiner Hinrichtung gebetet: Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wenn ich Gebete so beginne, mich auf Gott zuerst ausrichte und nicht auf meine Wünsche, ja, dann werde ich vielleicht auch zurückhaltender, wenn es dann um meine Bedürfnisse geht, die ja im Vaterunser mit dem Wortlaut "Unser tägliches Brot gib uns heute" wiedergegeben sind. Gib uns das, was wir heute zum Leben brauchen. Vielleicht fallen dir dann aber auch Menschen ein, für die du beten kannst, die es viel nötiger haben, wo du weißt, was sie zum Leben brauchen. Ein weiterer Prüfstein: Wie auch wir allen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Erbarme dich meiner und deiner Welt. Der Prüfstein Jesu: Wie auch wir allen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Nicht als ob unsere Vergebung die Vorbedingung wäre, dass Gott vergeben kann oder dass wir als gutes Vorbild für Gott dienen, damit er dann so handelt und sich an uns ein Beispiel nimmt. Nein, aber diese Bitte erinnert dich im Gebet daran, dass du nicht allein vor Gott stehst, sondern die, die dich um Vergebung gebeten haben oder die aktuell deine Vergebung erbitten, die stehen genauso mit dir vor Gott. Die wollen genauso mit dir zum Vater im Himmel kommen. Diese Bitte ist ein Prüfstein. Sie fragt dich: Hast du eigentlich schon vergeben? Ein weiterer Prüfstein ist die nächste Bitte: Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ein Prüfstein deshalb, weil die Frage lautet: Glaubst du, dass du auch als Christ Sünder bleibst, dass du auf Gottes Gnade angewiesen bleibst. Und das gilt auch fürs Beten. Du kannst es nicht gottgefällig tun. Es gibt nicht die eine Form, mit der du Gott wirklich die Ehre geben kannst. Und ob Gott dich hört, hängt nicht an deinen Worten, liegt nicht daran, wie du formulierst oder welche Haltung du einnimmst. Denn wenn du vor Gott kommst, kommst du auch immer als Sünder, der kurz davor steht, aufs falsche Gleis zu geraten. Jede Selbstsicherheit ist da fehl am Platz. Aber ich bin froh und dankbar, dass unser Glaube damit fertig wird. Dass Gott damit fertig wird, dass wir Sünder bleiben. Und das ist die eigentliche, wirkliche gute Nachricht, die frohmachende Botschaft der Bibel. Gott übernimmt den ganzen Part, nicht nur einen Teil. Er liefert nicht nur das Gebetsformular, sondern Gott übernimmt auch den Teil, dass unser Zwiegespräch zwischen ihm und uns gelingt. Und da komme ich nochmal auf das Versprechen von Paulus zurück. Und das möchte ich euch als mutmachendes Wort an den Schluss stellen. Sodass du wirklich dieser Aufforderung nachkommen kannst, bete. Bete, denn dabei hilft dir der Geist Gottes in all deinen Schwächen und Nöten. Weißt du noch nicht einmal, wie du beten sollst, damit es Gott gefällt? Deshalb tritt Gottes Geist für dich ein. Er bittet für dich mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Amen.